Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Wir fangen ja immer mit so einer kurzen, was haben wir im letzten Monat gemacht? Und wie lief's bei dir? Was hast du Schönes gemacht? Hast du den neuen Bestseller geschrieben?
Ja, das weiß man ja immer erst hinterher, ne? Aber ich habe ein bisschen neue Artikel geschrieben, so fachliteraturtechnisch. Ein Artikel über Markdown, ist also so eine Beschreibungssprache, Auszeichnungssprache, womit man halt Text schreiben kann, sehr elegant. Nutze ich halt schon seit Jahren und habe da jetzt einen Artikel drüber geschrieben, der demnächst rauskommt. Und ich habe ein bisschen an meinem Barcelona-Buch gearbeitet. Ansonsten muss ich mir überlegen, ich glaube so rein schreibtechnisch gar nicht so viel dann mehr, aber ein bisschen so geplant, Projekte aufgeräumt und ich sag mal so ein bisschen das Fundament dann für zukünftige Produktivität geschaffen. Ja, das war so im Groben und Ganzen eigentlich mein Monat Juni. Und wie lief es denn bei dir mit der schriftstellerischen Betätigung?
Erstmal muss ich mir Fundament für zukünftige Produktivität merken. Das wird jetzt meine Standardantwort, wenn jemand fragt, so, was hast du gemacht? Ich habe das Fundament für meine zukünftige Produktivität gelegt. Das klingt so hoch. Ich habe nichts gemacht. Ich habe jetzt einen Brotjob. Das heißt, ich komme irgendwie weniger zum Schreiben als vorher. Ich habe mich ja jetzt vor fast einem Jahr selbstständig gemacht als Autorin und Lektorin und finanziell, auch wenn ich Zuschüsse vom Amt bekomme, ist es halt vorne und hinten sehr schwierig. Ich war ja im Urlaub und das wirklich Tolle an diesem Urlaub, also der Urlaub war grandios und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kopenhagen ist wirklich, wirklich schön. Aber ich war halt so da, bin hingefahren und war so, das war einfach die letzte Woche des Monats und ich gucke auf mein Konto und hatte sehr wenig Geld auf meinem Konto und war so, ich bin im Urlaub, aber ich kann mir nichts leisten. Und dann war ich quasi an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ach, jetzt egal, habe seit einer Weile jetzt geguckt, ob ich irgendwie einen Job finden kann und habe dann was gefunden, mit dem ich, glaube ich, ganz gut zurechtkomme, weil ich halt sehr, sehr viele Sachen habe, die es halt haben muss. Also ich will halt von zu Hause aus arbeiten, ich will flexible Stunden haben und so weiter. Und deswegen ist es halt relativ schwierig, da was zu finden und habe jetzt tatsächlich was gefunden, arbeite jetzt seit 3 Wochen. 2 Wochen? Ich weiß es nicht genau. Dementsprechend ist es jetzt bei mir auch eher in dieser Phase, in der ich versuche, noch herauszufinden, wie ich das Schreiben, das Lektorieren und dann meinen Brotjob unter einen Hut bringen kann, ohne dass ich halt mich nur auf das eine konzentriere, sondern dass ich halt meine Aufgaben gleichmäßig aufteilen kann, weil klar, mein Brotjob bringt halt Geld und das Gute ist halt, ich arbeite so in der Woche so viele Stunden, wie ich möchte, wie ich kann und bekomme halt dann dafür das Geld. Das heißt, ich kann immer sehr spontan überlegen, wie viel ich arbeiten möchte oder halt auch, wie viel Geld ich brauche. Aber das ist halt dann wiederum so ein bisschen die Frage, wie priorisiert man dann seine Arbeit? Weil das Schreiben bringt mir an sich ja nicht wirklich Geld. Aber es ist halt das, was ich machen will. Und jetzt ist die Frage so, rein praktisch gesehen müsste man eigentlich immer den Brotjob priorisieren, weil der das meiste Geld bringt. Aber rein, aus meiner Autorensicht will ich das natürlich nicht und gucken, wie ich meine Aufgaben anordnen kann und so weiter. Genau. Das heißt, das ist so ein bisschen der Großteil, was ich halt diesen Monat gemacht habe. Ich glaube, das war's. Oh nee, ich hatte eine Buchveröffentlichung. Gut, dass ich das, das vergesse ich irgendwie die ganze Zeit, dass ich ein neues Buch rausgebracht habe. Das ist der 2. Sommerroman. Und ansonsten, ich habe ein bisschen geschrieben, aber auch nicht wirklich. Und ich habe ich habe ein Buch lektoriert, was richtig, richtig grandios ist. Darüber sprechen wir, sobald es rausgekommen ist. Darf ich noch nicht drüber sprechen. Aber das war ziemlich grandios. Das ist einfach mein Jahreshighlight bis jetzt von meinen Büchern. Und ja, das war's.
Ja, ist doch immer sehr, sehr schön, wenn man
Geld hat.
Produktiv ist, wollte ich sagen, aber das andere ja natürlich auch. Ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen, aber ja, man merkt schon, die Temperaturen sind ein bisschen höher heute bei uns hier. Und wir wollen ja dann auch Bücher vorstellen, die wir gelesen haben. Das ist ja dann auch so eine Sache, man will ja nicht nur lesen, man will ja nicht nur schreiben, man will ja auch lesen. Und da sind wir dann wieder bei dem Zeitpriorisierungs-Dingens. Und wir wollen über aktuelle Bücher reden und über Bücher, die wir aktuell gelesen haben und auch über Bücher aus unserer Vergangenheit. Und ich würde da mal anfangen. Ein Buch aus meiner Vergangenheit, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist eigentlich braucht man es nicht vorstellen, weil es ist wirklich, weltbekannt. Es ist Per Anhalter, Durchs All im Deutschen der Titel von Douglas Adams. Ja, worum geht's da? Es geht um Arthur Dent und Arthur Dent wohnt auf der Erde und wegen einer Hyperraumumgehungsstraße wird die Erde gesprengt. Und das so ganz grob, wie es dann anfängt. Und Arthur Dent läuft auch, glaube ich, die ganze Zeit mit einem Bademantel rum, was ihn für mich sehr sympathisch macht. Und diese ganze Geschichte, also dieser ganze Humor ist halt sehr, sehr angenehm. Man lernt halt dann unterschiedlichste, Leute kennen, zum Beispiel Marvin, den depressiven Roboter, mit einem Kopf so groß wie ein Planet. Und es ist halt dann eine Ansammlung von Abenteuern und absurden und skurrilen Dingen, die sie erleben. Und es geht halt dann um die Absurdität des Lebens. Es geht um Bürokratie und dass sie doch relativ unsinnig ist, zumindest in dem Kontext, wie wir sie da erleben. Und natürlich geht es um die großen Fragen, der Sinn und die Bedeutung des Universums. Also es gibt ja so dieses schöne Ding, also so Memes, die es ja auch in die echte Welt geschafft haben. Ne? Was ist die Antwort? 42, ne? Oder dass zum Beispiel gibt es ja diesen Towel Day, um an Douglas Adams zu gedenken, wo dann man halt ein Handtuch mit dabei hat, weil ein Handtuch wohl zu den praktischsten Dingen im Universum gehört. Und das Buch an sich, ja, das hat halt wirklich Kultdingens. Ich habe es, glaube ich, damals ja nicht nur den ersten Teil gelesen, sondern ich glaube bis zum vierten. Aber ich würde mir wahrscheinlich auch nochmal die Zeit nehmen wollen und wirklich jetzt dann das komplette Werk, da gibt es ja, glaube ich, noch einen fünften Teil dann, der, glaube ich, von seinem Sohn vollendet wurde, weil Douglas Adams ja relativ früh in Mitte 40 gestorben ist, würde ich mir das nochmal anschauen. Und es ist, also wer es noch nicht gelesen hat, der kann sich da halt wirklich auf was freuen, weil es wirklich was sehr, sehr Schönes, Angenehmes, Lustiges, Interessantes, manchmal auch Nachdenkliches ist. Also ich weiß zum Beispiel, da gibt es dann so eine Szene auf einem Cricketplatz und da passieren halt Dinge, die so für die normalen Menschen irgendwie komisch sind, aber sie tun das Ganze dann mit einem Pahlfeld halt abschirmen, dass die anderen Leute das nicht merken. Das ist dann ein sogenanntes Problem anderer Leutefeld, was übrigens mit einer 9-Volt-Batterie über Jahrzehnte betrieben werden kann, wie in dem Buch dann, glaube ich, gesagt wird, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und lauter solche skurrilen Erklärungen und Dinge, also es macht sehr, sehr viel Spaß und ich kann mir auch vorstellen, dass du das wahrscheinlich vielleicht unter Umständen ja auch schon mal gelesen hast, Annalisa.
Also gelesen tatsächlich nicht, aber ich habe den Film geguckt. Also es gibt ja irgendwie, ich glaube, einen Film oder so. Das heißt dann auch Per Anhalter durch die Galaxis und nicht durchs All. Deswegen, ich habe das in den Titel gesehen und musste es erstmal googeln, ob ich mich einfach nur falsch an den Titel erinnert habe. Der Film heißt Per Anhalter durch die Galaxis und ich weiß, dass ich den Film sehr, sehr lustig fand. Und dieses, vor allen Dingen Marvin, ich liebe Marvin, jetzt habe ich Kopfschmerzen.
Ja, und die freundlichen Türen, ne, die es da auch gibt. Wobei der Film ja so ein bisschen gemischt aufgenommen wurde. Also es gibt welche, die sagen, es ist in Ordnung, ne? Und manche, die sagen, es tut halt nicht ganz so die Chemie des Buches rüberbringen. Aber ich bin ja da immer relativ, ich will jetzt nicht sagen leidenschaftslos, aber eine Verfilmung ist halt eine Verfilmung, ne? Und in den meisten Fällen, also sie wird wahrscheinlich eher immer schlecht ans Buch heranrücken können, weil man halt Sachen auslassen muss etc. Aber trotzdem kann sie ja durchaus unterhaltsam sein. Und in vielen Fällen, also ich habe auch schon einige Bücher mittlerweile gelesen, da habe ich halt vorher irgendwie eine Serie geguckt, auf der das Buch basiert, die auf einem Buch basiert, so rum, und habe dann die Bücher gelesen und war dann auch sehr glücklich mit. Also so rum funktioniert es ja dann auch, dass man die Verbuchung des Filmes dann liest.
Ja, also ich wie gesagt, ich erinnere mich noch an so ein bisschen an den Film. Ist auch, glaube ich, schon ein paar Jahre her, aber ich weiß halt auch, also auch noch abseits von diesen ganz großen Memes wie 42, das ist ja, glaube ich, einfach so eine Sache, die du einfach nicht aus der Meme-Kultur raushalten kannst, haben einfach so auch ein paar Witze aus diesem Film, das ist einfach in mein tägliches Leben oder auch in die Meme-Kultur mit meinem Mann geschafft. Und von daher würde ich schon sagen, dass es einen relativ großen Impact hat, dieses Buch oder dieser Film. Das Buch beziehungsweise die Bücher stehen auch noch auf meiner To-Read-Liste, aber ich glaube, da sind mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Bücher drauf, dementsprechend. Und es ist auch eigentlich nicht so 100% mein Genre, weil es ja doch eher in die Sci-Fi-Richtung geht. Ich weiß, darüber kann man sich jetzt streiten, aber naja.
Ja, das Genre ist da irgendwie ja, aber wer weiß das schon genau. Also ich würde es jetzt nicht
humorvolles irgendwas.
Ich würde es jetzt nicht als Sci-Fi betrachten, weil es ist dafür einfach zu absurd und schräg, aber
Humorvolles Sci-Fi.
Humorvolles Sci-Fi, ja. Ja, ich denke, darauf können wir uns einigen. Ja, was hast du uns denn als erstes Buch heute mitgebracht? Und was hast du Positives darüber zu sagen?
Also zuerst einmal, ich habe wieder, ich glaube, 10 Bücher oder so diesen Monat gelesen. Und es ist mir relativ schwer gefallen, da eine Auswahl draus zu treffen, was ich jetzt vorstelle. Und fange einfach mal an mit der einen Reihe, die irgendwie 7 Bücher umfasst. Ja, ich habe alle 7 Bücher diesen Monat gelesen. Ich war unter anderem zwischendurch im Urlaub und hatte ein dezentes Fiasko mit der Deutschen Bahn, woraufhin meine, ich glaube, 5,5 Stunden Fahrt 24 Stunden gedauert hat, weswegen ich plötzlich sehr viel Zeit hatte zu lesen. Genau, deswegen habe ich halt relativ viel lesen können. Und ich habe quasi 3 Reihen diesen Monat gelesen. Die sind quasi alle 3 das Gleiche. Es geht um Vampire. Es geht vor allen Dingen um royale Vampire, also entweder königlich, adlig, irgendwas in die Richtung. Und es ist immer, also es ist immer eine Love Story noch mit drin, also Romantasy, und es ist immer, er ist ein Vampir und sie ist ein ganz normaler Mensch. Und ist quasi, sie lernen sich halt kennen, weil sie quasi seine Blutbank ist. Das ist jetzt sehr krass runtergebrochen, aber das ist quasi der Anfangspunkt von allen 3 Buchreihen, die ich diesen Monat gelesen habe. Ich habe vielleicht gerade ein sehr spezielles, ich weiß nicht, eine sehr spezielle Obsession. Eine Buchreihe werde ich dann vorstellen, wenn die jetzt irgendwie in ein paar Monaten kommt dann der letzte Teil raus oder der zweite oder irgendwie, ich weiß nicht genau. Dann stelle ich den vor, wenn ich die Reihe fertig gelesen habe. Aber die erste Reihe, die ich vorstellen möchte, heißt Royal Vampires. Und ich kann nichts Gutes über diese Buchreihe sagen. Wirklich nicht. Ich habe wirklich überlegt, ob ich irgendwas Gutes darüber sagen kann. Aber nein, also es ist einfach, ich habe angefangen, das zu hören, weil es eine der wenigen Bücher waren, die halt genau dieses, also ich habe halt genau nach dieser einen Sache gesucht, weil ich eine dezente Obsession gerade damit habe. Und habe gesucht, habe das gefunden, habe es angefangen zu hören und fand es grauenhaft, aber war so invested da drin, dass ich nicht aufhören konnte und habe jede Sekunde, die ich das gelesen habe, da dachte ich mir so, warum tue ich mir das an? Aber ich habe alle 7 Bücher gelesen, also ich weiß nicht, ich glaube, da war irgendeine Droge ist da drin. Es ist eine amerikanische Buchreihe, die übersetzt wurde ins Deutsche. Das merkt man an vielen Stellen. Ich glaube, da hat irgendjemand das, also manche Sätze lesen sich, als wenn das nur jemand durch einen Google Translator gejagt hätte, ohne Proofreading. Das ist an manchen Stellen echt furchtbar. Es sind einfach Redewendungen drin, die es einfach im Deutschen nicht gibt. Und dann das eine Ding, was mich wirklich aufregt, was mehrfach in jedem Buch vorkommt, gefühlt einmal pro Kapitel, ist der Satz, sein Herz schwoll an von Liebe. Und ich denke, beim ersten Mal dachte ich mir so, weird. Und jedes Mal, wenn das kam, dachte ich mir so, ich will dieses Buch einfach verbrennen, ganz ehrlich. Also es werden mehrere Beziehungen porträtiert, die alle irgendwie, ich weiß nicht, die sind alle so, es wird die ganze Zeit so gezeigt, so hey, ja, der Love Interest ist der einzig Gute in einer bösen Welt. Und dann, wenn man dann halt näher kennenlernt, merkt man, oh, der ist gar nicht so gut. Aber nicht, weil das so geplant ist vom Buch, sondern eher, weil man sich das so durchliest und denkt sich so, es ist irgendwie ganz, ganz komisch, weil dann auch die Autorin, glaube ich, keinen Plan von Liebe und von Beziehungen hat. Und man sich halt ganz oft nur so vorstellt, also ich weiß auch nicht, was da teilweise abging. Also man hat halt so ein Pärchen, die sich näher kennenlernen und dann halt irgendwie zusammenkommen. Und es wird irgendwie ganz selten nur auf Consent geachtet zwischen den Pärchen, was ganz weird ist, aber das wird auch nicht irgendwie schlecht dargestellt, sondern es ist eher so, sie sagt, nee, ich will gerade dich nicht küssen und er küsst sie trotzdem. Und ich denke mir so, was geht da ab? Und dann das bei dem einen Pärchen ist es einfach so, dass sie quasi ihr erstes Mal haben, weil sie so sagt, ja, ich will dir das nicht länger verwehren, wo ich mir so denke, das ist so ein unsexy Satz, habe ich noch nie gelesen, wenn eine sexy Szene kommt. So. Was, also, naja. Und also es ist so viel, was mich einfach an diesem Buch aufregt. Und es ist auch gefühlt so ein Schwarz-Weiß-Malerei. Also alle Bösen sind grundsätzlich böse und haben nur böse Eigenschaften. Und alle Guten sind grundsätzlich gut und treffen eigentlich nur gute Entscheidungen. Und das ist einfach, weil ich mir so denke, so boah, Leute. Also ganz ehrlich, wenn du da durch eine Stadt läufst, von dem du weißt, dass da also quasi die Bösen sind und gefühlt drei Leute die Frau vergewaltigen wollen, weil es sind ja das sind ja die Bösen, dann ist das kein gutes Worldbuilding, dann ist es keine gute aber gefühlt können böse Typen, also die bösen Vampire auch nichts anderes als zu versuchen, Frauen zu vergewaltigen, also ich habe große Meinungen. Nee, sie können noch Menschen ausbluten lassen, das geht auch noch, das aber sonst. Dann dieses Worldbuilding ist einfach absolute Katastrophe, du denkst die ganze Zeit, das ist so ein mittelalterliches Setting und dann kommt plötzlich raus, nein, es spielt eigentlich in der Zukunft und es gab quasi so zu unserer Zeit, so 2030 oder so, gab es den großen Krieg, wo quasi die gesamte Welt in Schutt und Asche gelegt wurde und seitdem gibt es quasi kaum noch Technologie und ich weiß auch nicht. Und dann wird aber immer wieder darauf Bezug genommen, auf alte Technologie und das fühlt sich richtig weird an, weil es einfach so gefühlt drei Teile wird so das quasi aufgebaut, dass es keine Technologie gibt und dass wir quasi in einem mittelalterlichen Setting sind und dann plötzlich ist aber, spricht jemand vom großen Krieg und du denkst dir so, hä, was ist hier ab? Es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn die Autorin mehrere Bücher geschrieben hätte und die dann richtig gut abgegangen sind und dann plötzlich ist der aufgefallen, oh, ich brauche ja noch eine Backstory und dann hat die sich das halt überlegt und ich glaube, das sind so meine Main-Punkte, um die es geht und es gibt so viele Wortwiederholungen. So viele Wortwiederholungen. Ich bin ja auch Lektorin und ich versuche nicht zu streng zu sein mit Wortwiederholungen. Aber wenn du gefühlt fünfmal auf einer Seite stehen hast, dass alle ja wissen, wer sie ist und dass keiner sie verrät, also es ist nicht nur Wortwiederholungen, es sind einfach Phrasenwiederholungen. Wenn du mal so hast, so dieses, okay, das gibt jetzt hier für, keine Ahnung, das und das gibt es nur eine Bezeichnung und dass die dann halt ein, zweimal auftaucht in einem auf einer Seite ist ja okay. Aber wenn dann irgendwie fünfmal im selben Kapitel immer wieder dieselbe Aussage getroffen wird und teilweise diese Aussagen sich wiederholen und dann als neue Erkenntnis aufgetischt werden, dann, aber kurz zum Inhalt noch, bevor ich hier so völlig bevor ich meinen Rant beende. Ganz grundsätzlich ist es erstmal als männlicher Hauptcharakter haben wir einen blinden Vampir, was ich erstmal spannend finde. Als Konzept, dass du einen blinden Charakter hast, auch wenn sich das, er kann dann plötzlich wieder sehen, aber das ist ja nicht so wichtig. Und eine menschliche Frau, die quasi bei die Tochter des Rebellenanführers ist und dann festgenommen wird, also wird überführt und wird dann quasi in der Vampirstadt versteigert, um halt quasi als Blutsklavin zu benutzt zu werden und geht dann so, wird halt von diesem Vampir, der zufälligerweise der Thronerbe ist, ersteigert bzw. beansprucht und er nimmt sie dann halt mit und alle sind böse zu ihr, außer er, weil alle sind ja böse Vampire, außer er, er ist der einzige Gute und dann, ja, der große Plot der Reihe ist quasi, dass es eine Revolution gibt gegen den alten, brutalen König. Und dass der Love Interest Vampir, der Prinz, nur sehen kann, wenn sie bei ihm ist. Und das ist alles richtig weird. Ich weiß nicht, fragt mich nicht, warum ich dieses Buch warum ich diese Reihe gelesen habe. Und es fehlt auch im Deutschen noch ein Buch. Ich hoffe, das kommt noch, weil ich kann diese Reihe nicht unbeendet lassen. Ja.
Es ist schön, wie du gerade ja sehr lange drüber gewendet hast und dann sagst, da kommt noch ein Buch, ich hoffe, es kommt bald raus, damit ich es lesen kann. Ich spüre leichte kognitive Dissonanz.
Ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist, dass ich jetzt gerade so dieses ganz spezielle Theme habe, was ich unbedingt lesen will. Und es gibt nicht viel, was das halt so hat. Und deswegen muss ich halt nehmen, was es gibt.
Verstehe. Auch die Idee, du bist meine Freundin und meine Blutbank, ist das nicht toll?
Ja gut, aber danach suche ich ja. Also das ist ja, was ich will. Ich weiß auch nicht, ist das irgendwie, wie auch immer.
Kannst du es dir denn vorstellen, dass man es irgendwie gut lesen kann, wenn man irgendwie einfach, ich sag mal, entspannt Schundliteratur lesen möchte? Dass das dann was Gutes ist, oder?
Also die Reihe jetzt, vermutlich, also es ist nicht mal Schundliteratur, dafür wird es einfach, also es gibt vielleicht in dieser ganzen Reihe irgendwie so drei sexy Szenen und die sind nicht sexy, ganz ernsthaft nicht. Also das ist nicht mal, ich weiß nicht mal, was das für eine Zielgruppe sein soll, also keine Ahnung, aber man kann es lesen. Also nein, man kann es nicht lesen, aber man kann es lesen. Keine Ahnung.
Also sehr ambivalent, deine Meinung. Also du hast ja eine starke Meinung dazu, aber du hast es ja trotzdem gelesen.
Don't judge me. Hast du ein Buch, was du uns vorstellen kannst, das weniger rantig ist?
Ja, und ein Buch, über das wir beide sogar schon mal geredet hatten, allerdings nicht hier, sondern in unserer Autorengeflüster-Episode bei Deus Ex Machina. Und zwar Das Leben und das Schreiben von Stephen King. Ist eine Autobiografie von Stephen King. Fängt, glaube ich, damit an, dass er vom LKW überfahren wird. Und ist aber auch ja ein Ratgeber für angehende Schriftsteller. Er erzählt dann halt in diesem Buch über seine Kindheit, bringt halt ja Anekdoten, Besten erzählt über seine Druckerpresse zum Beispiel, die sie zu Hause wohl hatten, und erzählt auch gegen seinen Alkohol- und Drogenabhängigkeit und den besagten LKW-Unfall. Das war 99. Stell dir vor, du bist LKW-Fahrer und überfährst Stephen King. Das ist schon interessant. Und er beschreibt es aber auch sehr plastisch, wie es sich anfühlt. Und immer dazwischen, also so mitten hineingewoben, mehr oder weniger möchte ich es nennen, ist halt auch so Tipps zum Schreiben und wie halt bestimmte Sachen, also überarbeiten zum Beispiel, dass das wichtig ist, was man vielleicht ja, wenn man nichts mit dem Schreiben zu tun hat, gar nicht weiß. Und auch, dass es wichtig ist zu lesen, wenn man Schriftsteller ist. Und auch über den Umgang mit Kritik und solche Geschichten. Und es ist auch eine sehr schöne Sache in diesem Buch drin, die hat mir sehr gefallen. So dieses Problem: Darf ich mich jetzt Schriftsteller nennen? Ja, okay, ich schreibe was, aber darf ich mich Schriftsteller nennen? Ich bin ja nur ist ja nicht gut, was ich schreibe, etc. Ne? Und in diesem Buch praktisch gibt dir Stephen King persönlich die Erlaubnis, dass du dich jetzt ein Schriftsteller bzw. eine Schriftstellerin an der Stelle nennen darfst. Und das fand ich ist eine sehr, sehr, ja, schöne Geschichte gewesen. Und grundsätzlich, das Buch ist also wirklich sehr, sehr gut zugänglich. Es hat auch die richtige Portion Humor und man fühlt sich danach dann, denke ich, auch so ein bisschen inspiriert. Was so ein bisschen natürlich ist, es ist halt natürlich subjektiv gehalten, es ist ja irgendwo eine Autobiografie und ich weiß auch nicht, ob man alle Tipps dann wirklich so in das in den europäischen Bereich mit übernehmen kann, aber grundsätzlich eignet sich sozusagen für zwei Leute, für Leute, die schreiben wollen und da ein bisschen Inspiration suchen, so für das große Ganze. Und, also er schreibt ja auch viel über den Schreibprozess. Und natürlich, wenn man irgendwie Stephen King mag und ein bisschen über seine Geschichte wissen möchte, dann ist das auch interessant. Das war so der Teil, der mich nicht so interessiert hat. Aber in dieser Kombination wieder super interessant, super toll. Und also kann man da wirklich empfehlen. Und wenn man Schriftsteller ist, ich glaube, gehört es dann vielleicht auch zu den Sachen, die man dann wirklich mal gelesen haben sollte. Ja. Mehr kann man dazu, glaube ich, so in der Kürze gar nicht sagen.
Das ist auch das, was ich immer mitbekomme, wenn es um dieses Buch geht. Also das wird ja sehr gehypt und sehr quasi, das muss man als Autorin gelesen haben, so quasi. Spoiler, ich habe es nicht gelesen. Aber es ist halt irgendwie so, es gehört dazu. Und wenn man jetzt so sagen müsste, sich entscheiden müsste, ein Buch, was Großteil der Schreibenden gelesen hat, würde ich sagen, dass, also vor allen Dingen im internationalen Raum, ich glaube, man bekommt einen guten ersten Eindruck. Wie gesagt, ich habe es nie gelesen. Es steht auch schon immer auf meiner To-Read-Liste, aber bei mir ist es halt ganz oft so, ich habe halt so zwei Modi. Einmal so dieses Entspannungslesen, wenn ich halt lese, weil ich halt lesen will, und einmal so dieses Weiterbildungsding. Und das wäre halt eher so ein Weiterbildungsding. Und ich habe quasi in meinem Kopf nicht so viele Plätze frei für so Weiterbildungslesen, weil ich das halt lieber über Videos und sowas mache. Obwohl ich auch schon einige Blogartikel gelesen habe, so dieses, die Top-Tipps, die King in seinem Buch mitgibt. Wenn man das Buch nicht komplett lesen will, kann man einfach das mal googeln.
Ohne diese Artikel gelesen zu haben, ich wette auf Platz 1 steht, sich nicht von einem LKW überfahren zu lassen.
Nee, Platz 1 ist, glaube ich, Show Don't Tell. Aber ja, meine ich, aber ich weiß es nicht genau. Es ist eine Weile her, aber ich würde tatsächlich sagen, vor allen Dingen, wenn man länger auch schon dabei ist, also wie gesagt, ich habe halt diese Listen mit Tipps gelesen, ist halt eigentlich alles davon relativ offensichtlich. Aber Sam, also die Frage ist, ist es offensichtlich, weil es halt mittlerweile quasi jeder dieses Buch gelesen hat? Oder hat er das Offensichtliche aufgeschrieben? Und so oder so ist es definitiv, hat es ja seine Daseinsberechtigung.
Ja, also ich war da, glaube ich, relativ jung, als ich das erste Mal gelesen hatte. Und ich kann halt wirklich sagen, wenn du halt ja, heute durch Internet und durch halt, du kannst dich halt relativ schnell auch reinfuchsen in das ganze Schreiben an sich, ne? Aber damals gab es, glaube ich, gar nicht so viele sinnvolle Quellen dazu und da war man dann wirklich dankbar, dass man halt diese Handreichung an die Hand bekommen hat und dann halt wusste, ah, okay, ah, was bedeutet denn dieses Show und Don't Tell, ne? Was ist damit gemeint? Wie komme ich überhaupt zu einer Geschichte? Wie geht und auch so diese Erkenntnis, ne, dass du als Schriftsteller halt nicht da sitzt und mit deiner Schreibmaschine alles runtertipperst und dann ist das Buch halt perfekt und fertig. Nein, dann fängt die Arbeit ja eigentlich erst an, ne?
Ja.
Ja, nachdem du jetzt so einen positiven Eindruck von deinem letzten Buch hast, würde ich sagen, kann es ja eigentlich nur besser werden, oder?
Ja. Das habe ich tatsächlich aus Zufall gelesen, weil mir das empfohlen wurde. Und das hat diese ganze, ich brauche mehr Vampire-Zeugs, Royal Vampire, losgetreten. Deswegen, ich würde sagen, das ist der Grund, warum ich so diesem Ding verfallen bin. Und diese zwei Bücher sind so grandios. Also es ist eine Duologie. Dialogie? Duologie? Ich glaube Dialogie. Der erste Teil heißt When the King Falls und der zweite The Queen Will Rise. Und diese Bücher sind so gut. Also ich konnte die kaum weglegen. Und also es gibt einige Smut-Szenen da drin, die sind aber sehr gut. Ich mochte die tatsächlich sehr gerne. Und vor allen Dingen im zweiten Teil gibt es ja diese eine Smut-Szene. Das ist, glaube ich, eine der besten, die ich jemals gelesen habe. Und ich war total hin und weg von dieser gesamten Buchreihe.
Ich wollte nur noch mal kurz einhaken. Kannst du vielleicht für die Leute, die es dann nicht so genau wissen, noch mal sagen, was eine Smut-Szene sozusagen dann ist?
Ja, eine Smut-Szene ist quasi sexy Szenen. Da geht's zur Sache. Es gibt keine Wegblende, sondern man
hält voll drauf.
Sieht quasi, ja, die Kamera hält voll drauf. Es ist 18 plus Inhalt. Genau. Und das ist tatsächlich in dem Romantasy-Genre relativ typisch. Ja, und naja, wie auch immer. Und auf jeden Fall, es geht quasi darum, dass der König von England ein Vampir ist und wir sind grob in unserer Zeit, vielleicht plus minus ein paar Jährchen. Und der König von England ist ein Vampir und er nimmt sich immer eine Blutbraut für ein Jahr. Immer von der Wintersonnenwende bis zur nächsten Wintersonnenwende. Und die ist dann quasi dafür da, dass er frisches Blut bekommt, weil es quasi das Gesetz gibt, dass Vampire nicht von der Ader trinken dürfen, um halt die Menschen zu schützen. Und dementsprechend alle anderen dürfen halt quasi nur dieses abgepackte Blut trinken, was gibt halt auch noch. Menschen müssen halt Blut spenden gehen und so weiter und so fort. Und die Hauptperson, also die eigentliche Hauptperson ist eine junge Frau, die diese Blutbraut werden will, weil ihre Eltern quasi im Widerstand sind und sie wollen den König stürzen, also den Vampirkönig stürzen, da, weil sie der Meinung sind, dass alles Schlechte, was in dieser Welt den Menschen passiert, quasi seine Schuld ist. Das ist so ganz kurz runtergebrochen, das. Und sie kommt dann halt in diesen Palast, weil sie als Blutbraut gewählt wird und verliebt sich aber in diesen König und ist dann halt die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen der Verpflichtung, die sie quasi ihren Eltern und der Rebellion gegenüber hat, weil sie soll halt dann den König quasi am Tag der Sommersonnenwende töten, weil das ist halt der Tag, an dem er am schwächsten ist und ihm halt gegenüber, weil sie sich halt in ihn verliebt und er verliebt sich auch in sie und also sie fängt dann eine Beziehung zwischen den beiden an und ja, ich verrate nicht, was sie tut, wie sie es tut, was der Ausgang davon ist, aber ich kann sagen, dass ich sehr, also ich musste tatsächlich, also die ersten zwei Drittel vom ersten Teil habe ich quasi gefühlt in One Sitting gelesen und dann so den restlichen ein Drittel, als es dann auf die Sommersonnenwende zuging, musste ich halt ständig mein Buch weglegen, weil ich irgendwie nicht damit klarkam und total so, aber und was passiert jetzt? Und auch so der Anfang vom zweiten Teil, wenn dann quasi die Konsequenzen von ihrer Handlung beschrieben werden. Tat dann teilweise sehr, sehr weh. Also dieses Buch war wunderschön und es hat so weh getan, wie lange kein Buch mehr. Und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr grandiose Reihe. Und ja, ich liebe es so sehr.
Das ist ja dann schön, dass du vampirtechnisch dann doch noch ein bisschen ja positiveren Content an der Stelle gefunden hast.
Ja, wie gesagt, das war halt das Erste. Dann habe ich die Reihe, diese siebenteilige Reihe gelesen, die absoluter Bullshit ist. Und dann habe ich eine andere Reihe noch angefangen, bei der jetzt aber ich mit dem ersten Buch noch nicht ganz durch bin. Und deswegen, das kommt dann später. Ja.
Und das was Buch, was du gerade vorgestellt hast, ist das auch Teil einer Reihe jetzt, oder?
Ja, das sind zwei Bücher. Das sind...
Und hast du den zweiten Teil da auch gelesen schon, oder kommt der noch?
Genau. Nee, die beiden sind schon draußen. Die beiden waren quasi der das, was angefangen hat, diese Obsession losgetreten hat. Also When the King Falls ist der erste Teil und The Queen Will Rise ist der zweite Teil.
Ach so, und geht das weiter oder waren das dann, stehen die beiden Teile für sich alleine?
Nur die zwei Teile und ich hätte aber sehr gerne noch 20.000 weitere davon. Ja, es gibt ein Happy End am Ende.
Na, das ist doch was.
Aber nicht am ersten Teil, nicht am Ende des ersten Teils. Und ich hasse, wenn AutorInnen das tun und ich tue das selber sehr gerne. Aber trotzdem, ja. Was hast du uns noch für ein Buch mitgebracht?
Ja, ich habe ein Gedicht gelesen. Jetzt denkt man, okay, das ist ja nicht so lange, aber es war Dantes Göttliche Komödie. Ja, wie man so schön sagt, ein episches Gedicht, hat ja Dante Alighieri geschrieben im 14. Jahrhundert und besteht aus unterschiedlichen Teilen. Das Problem ist, das Original ist auf Italienisch und Italienisch kann ich jetzt nicht so gut. Also was macht man? Man kauft sich die deutsche Übersetzung. Und jetzt ist es ja so, ich sag mal so Belletristik kann man ja doch relativ gut übersetzen. Und das Problem ist, bei Gedichten geht das ja nicht. Und in dem Fall ist es dann wirklich eine deutsche Nachdichtung. Wie ich sagen muss, eine sehr, sehr gute Nachdichtung. Und wo man halt wirklich sagen kann, das ist halt sinnvoller, als dann das italienische Original zu lesen, wenn man Italienisch nicht kann. Und ich glaube, die Übersetzung bzw. die Nachdichtung war aus dem Jahr 2000. Es gibt noch eine ältere Übersetzung dieser göttlichen Komödie, die kann ich aber nicht empfehlen. Die kriegt man so günstig als E-Book zum Beispiel. Ich habe eine ja Hardcover-Variante, so ein Riesenbuch. Also ich glaube, das ist schon Format A3 fast. Mit so schönen ja Kupferstichen, die dann da abgedruckt sind. Oder Holzstich, ich bin mir gar nicht sicher, was genau. Jetzt so aus Erinnerung heraus. Das Buch fängt auch an mit so einer ja mehrseitigen kunsthistorischen Einordnung. Und dann geht's halt los mit den Gedichten. Und ich muss auch wirklich sagen, das ist dann wirklich so ein Buch, das nimmt man sich, dazu noch eine Tasse Kakao und dass man da wirklich ja ganz gemütlich auf dem Sofa das liest. Und dann hat man da so einen Absatz aus mehreren Zeilen und liest den und ich muss auch wirklich sagen, für Schnellleser ist das nichts, weil man muss das wirklich Zeile für Zeile lesen. Und da kann es dann wirklich passieren, dass man so jede zweite Zeile erstmal aufhört zu lesen und darüber nachdenkt, was sozusagen in diesen Zeilen stand, weil da halt wirklich sehr, sehr viel beschrieben wird. Und ja, worum geht's in der ganzen Geschichte? Es geht darum, dass man sozusagen die drei ja Jenseitsreiche, also Hölle, Fegefeuer und Paradies, durchschreitet und dabei halt unterschiedlichste, ja, Dinge kennenlernt und da halt auch viele ja religiöse und moralische Themen aufgegriffen werden. Und ich muss halt sagen, für mich, also es ist wirklich toll. Also auch diese deutsche Nachdichtung, die ist wirklich gut. Ich kann es jetzt natürlich schwer mit dem italienischen Original vergleichen. Aber man muss wirklich sagen, das ist ein verdammt komplexes Werk. Man muss wirklich aufmerksam lesen. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob man Musik dabei hören sollte, weil das vielleicht dann zu sehr ablenkt. Aber ich habe es wirklich sehr genossen und auch wirklich in dieser Variante, dieses große Buch und dann da Stück für Stück sich durchzuarbeiten. Es war irgendwie sehr, sehr schön am Ende, ne, wo man halt sagt, und sehr viel zum Nachdenken. Aber man muss halt wirklich da auch Gehirn schon mal reinstecken. Also ich glaube, das ist jetzt dann vielleicht auch nicht was für jeden, aber wer so ein bisschen was mit dem Thema vielleicht anfangen kann, dem kann ich es dann wirklich empfehlen. Es wurde ja in Italienisch geschrieben und das war ja praktisch damals ja so die Sprache des Volkes dann da, anstatt halt, dass er das irgendwie auf Latein geschrieben hat. Das heißt, er hat es ja auch dann sozusagen ja einer breiteren Zielgruppe näher bringen wollen. Und also ich verstehe schon, warum das ganze Ding dann auch so ja als Meisterwerk der Weltliteratur irgendwie gilt. Und wer wirklich Zeit und Muße dafür hat, dem kann ich es empfehlen. Und auch so mit dem Lyrischen da was anfangen kann, das ist ja auch noch so eine Sache. Aber ja, man muss es nicht unbedingt lesen, wenn man da, weil man muss dann am Ende wirklich viel, ja, ein bisschen Kraft reinstrecken, damit man das dann wirklich lesen kann, würde ich sagen.
Dem stimme ich tatsächlich zu, weil ich hatte mal ein Seminar, also nicht nur darüber, sondern es ging, glaube ich, um Jenseitsvorstellungen oder sowas. Und da wurde das auch mit als Beispiel aufgeführt. Und ich glaube, wir haben 3-4 Stunden einfach nur, also Sitzungen, also jeweils 1,5 Stunden, nur darüber gesprochen und teilweise interpretiert und so weiter. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man das originale Italienische nicht kann. Aber ich glaube, selbst wenn man Italienisch lernt, ist es, glaube ich, trotzdem sehr schwer, das zu verstehen. Weil es ist ja, wie du meintest, schon ein bisschen älter, dieses Buch. Und ich glaube, da sind auch einfach so ein paar Dinge, vor allen Dingen, wenn es dann halt um Gedichte, also um Gedichte geht, ist ja immer die Frage, ob man Dinge, wie gut man Dinge versteht. Aber deswegen finde ich das ziemlich krass, dass du dich da dran getraut hast.
Ich muss auch sagen, das Buch liegt auch schon ein paar Jahre hier. Also ich habe die Ausgabe, es würde mich nicht wundern, wenn ich sie vor 10 Jahren gekauft habe, dann auch angefangen habe damals. Aber ja, dann so ein bisschen Zeit und Muße dafür gefunden. Und dann ein sehr bequemes Sofa. Das kann ich auf alle Fälle empfehlen beim Lesen. Und sehr viel Kakao. Wahlweise mit oder ohne Marshmallows. Und Regenbogensprinkeln, ne? Ja.
Ja, ich glaube, dann geht das. Ich habe, glaube ich, mal ein Buch gelesen, was quasi sich nur darum gedreht hat, das zu versuchen zu interpretieren. Und das ist ja ganz wild alles, aber ja.
Ich glaube, damit sind wir auch mit den Büchern, die wir heute vorstellen wollten, soweit durch. Und was wir dann ja immer noch machen, ist so eine kleine Lesung aus unseren, ja, eigenen Werken. Und da frage ich dich heute mal, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Ich dachte mir, ich lese aus dem Buch, was jetzt erschienen ist, vor, weil passt irgendwie. Und vor allen Dingen, es ist ja A Royal Secret 2, Summer Truth. Und das ist auch der zweite Teil von dem Buch, was ich beim letzten Mal was vorgelesen habe und dachte mir, das passt ja ganz gut. Und habe tatsächlich auch eine Szene von relativ am Anfang rausgesucht. Und ich habe versucht, dass es nicht allzu viel spoilert, also weder jetzt dieses Buch noch den ersten Teil. Das Einzige, was man, glaube ich, wissen muss, ist, dass die Hauptperson eine Prinzessin ist, die undercover ist. Also sie ist in einer relativ bekannten Schule, aber dort weiß halt niemand, wer sie ist, weil ihre Identität quasi geheim gehalten wird. Langsam richtete ich mich auf und zog sie zu mir. Im Licht des neuen Tages war ich mir plötzlich nicht mehr sicher, ob ich sie küssen durfte oder ob der Kuss gestern in der Sicherheit der Nacht verweilen sollte. Doch sie lehnte sich näher zu mir und tauchte einen federleichten Kuss auf meine Lippen. Ich konnte mich nicht von ihr lösen, selbst als mein Handy ein zweites Mal klingelt. Sie schob mich ein bisschen zurück. Solltest du nicht rangehen? Wenn jemand zweimal anruft, so scheint es wichtig zu sein. Seufzend gab ich nach. Ich griff nach meinem Handy, gerade schnell genug, um den nächsten Anrufsversuch anzunehmen. »Hey, was gibt es?«, fragte ich. In der Eile hatte ich vergessen, auf mein Display zu sehen. »Es könnte vielleicht zu Problemen kommen«, hörte ich Cats Stimme auf der anderen Seite der Leitung. Sofort war ich hellwach. »Was ist los?« Normalerweise rief Bell bei sowas an, aber das Cat es tat, sprach von einer gewissen Dringlichkeit. Das hieß wohl, dass mein Bruder gerade wichtige Sitzungen hatte und was auch immer geschehen war, nicht warten konnte, bis er einen freien Moment hatte. Eine der Zeitungen spricht davon, dass ein Insider Informationen zur Prinzessin hat. Das Presseteam versucht gerade herauszufinden, wer dieser Insider ist, aber bis jetzt hat Yvonne keine Erfolge erzielt. Es gibt einen Countdown auf der Zeitungsseite und allem Anschein nach wollen sie nach Ablauf der Zeit einen großen Artikel über die Prinzessin und ihre Identität herausbringen.
Jetzt könnte man natürlich denken, das Buch geht darum, zwischen dem Konflikt zwischen ja, der Pressefreiheit und dem Königreich. Aber ich vermute, es geht ein bisschen anders darum und geht dann mehr so um ihre Situation, vielleicht auch die Angst davor, dass ihre Identität aufgedeckt wird und was das vielleicht mit ihr macht, würde ich jetzt mal so anhand dessen, was du gerade vorgelesen hast, schätzen.
Ja, genau. Und ihre Selbstbestimmung quasi, so dieses quasi, wie viel Recht haben die Leute jetzt darüber zu schreiben, weil sie ja wirklich versucht, im Privaten zu bleiben. Und gleichzeitig geht es auch noch darum, um ihre Beziehung, weil im ersten Teil hat sie quasi herausgefunden, dass sie auch auf Frauen steht. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage so, mit wem will sie eigentlich zusammen sein? Wie ist halt jetzt ihr Leben? Also vielleicht dazu zu sagen, im ersten Teil ist sie 17 und im zweiten jetzt 18. Das heißt, sie versucht gerade herauszufinden, so, wer ist sie überhaupt? Und an diesem ganzen Stress, in diesem ganzen Chaos wird jetzt auch noch angedroht, dass ihre Identität veröffentlicht wird. Und das heißt, sie müsste halt, wenn jetzt ihre Identität veröffentlicht wird, müsste sie quasi diesen Selbstfindungsprozess vor der Öffentlichkeit ausführen. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so angenehm.
Ja, es klingt auf alle Fälle spannend und was immer die Frage ist, ist ja der zweite Teil. Kann man das lesen? Also würdest du es empfehlen, würdest du es natürlich nicht, aber kann man es auch ohne den ersten Teil lesen?
Nee, also das tatsächlich nicht. Aber es ist quasi, ich habe ja meine Weihnachtsromane und meine Sommerromane und an sich ist das, wenn man die ganze Reihe ansieht, ist das quasi der vierte Teil. Also es ist immer abwechselnd ein Weihnachtsroman und ein Sommerroman, aufgebaut quasi auf zwei Reihen und man kann die Sommerromanreihe, also A Royal Secret, auch ohne die Weihnachtsromanreihe lesen. Aber man kann den zweiten Teil nicht ohne den ersten Teil lesen, weil sonst weißt du bestimmte Sachen nicht und du weißt nicht, wer die ganzen Personen sind. Weil dann auch mehrere Personen aus dem ersten Teil wieder auftauchen, die wichtig werden und welche Beziehungen die Hauptperson die Prinzessin zu diesen Personen hat. Also genau. Ich würde sehr davon abraten, den zweiten Teil ohne den ersten zu lesen.
Gut, gut.
Und was hast du uns mitgebracht? Auch Prinzessinnen?
Auf alle Fälle Prinzessinnen. Nein, eher unwahrscheinlich bei mir. Ich habe eine Kurzgeschichte mitgebracht, die heißt Emergenz und beginnt mit einem Prolog. Den lassen wir aber hier mal aus, weil ich glaube, wenn wir direkt dann mit dem ersten Kapitel beginnen und vielleicht mal zwei Kapitel lesen, dann werden wir merken, dann sind wir halt gleich in Medias gleich drin. Langweilige Vorrede, die sich dann auch nur erschließt, wenn wir das jetzt komplett lesen würden. Und deshalb fangen wir mit dem ersten Kapitel an. Itchy. Immer noch stand sie am Bahnhof. Ein wenig ärgerte sie sich, dass sie so früh zum Bahnhof gebracht wurde. Doch es war nun einmal, wie es war. Als sie auf ihre Uhr schaute, war es 7:15. In wenigen Minuten sollte der Zug eigentlich einfahren, aber bisher konnte Claire den Zug nicht sehen. Sie blickte sich auf dem Bahnhof um. An dem Bahnsteig warteten noch ein paar andere Menschen. Doch jeder schien mit sich selbst beschäftigt zu sein. Jeder lebte in seinem Leben und doch fanden sich alle hier ein. Züge als Begegnungsstätten der Gesellschaft, dachte sich Claire und musste bei diesem etwas albernen Gedanken ein wenig schmunzeln. Ihr Blick wandte sich nach oben und sie sah auf die Informationsanzeige. Neben der Uhrzeit und dem Zug, welcher gleich einfahren sollte, stand dort unter anderem das Datum, der 27. Juli. Claire strich sich mit ihren Händen über die Arme. Für die Jahreszeit ist es etwas kalt, dachte sie sich, während sie sich gleichzeitig eingestehen musste, dass dies nicht der Grund war. Ihre Gedanken waren nicht wirklich an diesen Ort gebunden, sondern schwebten wie der Geist Gottes über dem Wasser und suchten in dieser Weite nach einer Lösung, einer Klarheit, einem Weg durch das Chaos. Ein wenig versuchte Claire, an diesem letzten Gefühl von Kontrolle und Vernunft festzuhalten, aber sie musste sich eingestehen, dass dieses Unterfangen beschwerlich und seltsam war. Als der Zug schließlich am Horizont auftauchte, blickte Claire kurz auf. »Na endlich«, dachte sie sich. Danach blickte sie wieder auf ihr Handy, ging ein paar Schritte auf das Gleis zu. Nach einigen Schritten trat sie ins Nichts. In ihrem Gesicht spiegelte sich der Schreck, als sie in Zeitlupe in das Gleisbett fiel. Mit aufgerissenen Augen sah Claire den Zug auf sich zufahren. Sie hörte ein metallisches Quietschen, Schreie, bis sie von der Dunkelheit eingehüllt wurde. Nie. Claire blickte zum Zug, der gerade einfuhr, und nahm ihr Handy aus der Hand und legte es zurück in ihre Tasche. Sie ging ein paar Schritte auf das Gleis zu und wartete einige Sekunden, bis der Zug zum Stehen kam. Sie ging zur nächsten Tür, als diese sich öffnete und ein paar Reisende ausstiegen. Claire wartete und betrat schließlich den Zug. Schritt für Schritt durchlief sie das Abteil auf der Suche nach einem leeren Platz. Genau, dann geht das entsprechend weiter. Auch am Ende dieses Kapitels, so viel darf man spoilern, ist sie am Ende tot. Und das erleben wir dann im Rahmen dieser Kurzgeschichte Kapitel für Kapitel, bis wir am Ende halt die Auflösung erfahren, was dort halt eigentlich, ja, passiert.
Das ist echt spannend. Das klingt nach einem tollen Konzept. Jetzt will ich das lesen. Darf ich das lesen?
Klar.
Nice. Hast du Veröffentlichungspläne für die Kurzgeschichte oder...
Jein, also im Prinzip, ich habe ja schon ein paar Kurzgeschichten geschrieben, ich habe ja hier auch schon ein paar gelesen und ich würde dann gerne mal, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann keine Anthologie, wenn man das macht, ne? eine Kurzgeschichtensammlung rausbringen, würde aber auch gerne, dass das Buch dann halt ein bisschen dicker ist als irgendwie 15 Seiten, so mal überspitzt formuliert und bin halt da dann dabei, ja, noch weitere Kurzgeschichten halt zu schreiben im Laufe der Monate, Jahre und irgendwann, wenn es genug sind, das dann halt in so einer kleinen Sammlung zu veröffentlichen. Das ist schon der Plan. Aber ja, er ist jetzt nicht super dringend. Also es kann auch noch 1, 2, 3, 4 Jahre dauern. Aber wenn, dann werden wir natürlich Bescheid sagen.
Sehr gut. Ich habe gerade mal nochmal schnell fix gegen recherchiert. Anthologie heißt einfach nur Sammlung ausgewählter Texte oder Textauszüge. Das heißt, es wäre eine Anthologie. Also eine Kurzgeschichtensammlung ist immer eine Anthologie.
Ach, sehr schön.
Also es ist halt meistens themenbezogen irgendwie. Aber wenn du sagst, halt Thema ist du, dann, also das Thema bin ich, dann ist es ja auch wieder. Und was ich sehr spannend finde, ist, das kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Ehrenleser. Also Ehren mit Ä. Ja, wieder was gelernt.
Sehr schön. Ja, haben wir unseren Bildungsauftrag für die heutige Episode, denke ich, auch erfüllt. Und ihr könnt uns gerne schreiben per Mail an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Und wir beide sagen dann bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone Age. T1H.net